Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus spricht: Was ich euch sage, das sage ich allen. Wacht. Wir wollen beten. O Herr, die Welt taumelt ihrem Ende und deiner Wiederkunft, deinem zweiten Advent entgegen. Vergib du uns, dass wir so oft mit der Welt schlafen und sündigen und tot sind. Und nun schenke uns doch durch deinen Geist, dass wir recht aufwachen und wach bleiben und die Zeichen der Zeit erkennen. Ach Heiland, so ein Gottesdienst ist da, dass wir mit dir wieder ganz in Ordnung kommen. Und darum wollen wir dir all unsere Sünde und Schuld, unsere Bindungen und Ketten hinlegen. Und nimm alles in deinen Tod her. Und erfülle uns mit deiner Gerechtigkeit und deinem Geist und deiner Gnade. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ach, mache du mich Armen in dieser heiligen Zeit aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift von dem Wiederkommen Jesu aus Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er war angetan mit einem Kleid, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleide, also König aller Könige und Herr aller Herren. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lassen Sie uns jetzt wieder die Geschichte ansehen vom Einzug Jesu in Jerusalem. Da heißt in Lukas 19, Vers 36, da nun Jesus hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich hoffe, Sie haben diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem im Geiste vor sich. Was liegt doch für eine unbeschreibliche Freude über diese Geschichte. Über diese Geschichte. Man hört förmlich, wenn man dran denkt, das Jauchzen des Volkes. Was für eine Freude liegt auch über der Botschaft, die seit dieser Geschichte bis zu uns geht in der Adventszeit. Sieh, dein König kommt zu dir. Ah, meine Freunde, das macht allem ein Ende, was bisher war. Dein König, dein Heiland kommt zu dir. Wie so eine Freude über die Adventsbotschaft. Und nun möchte ich uns allen wünschen, dass diese Freude auch für uns über der Adventszeit liegt. Darf ich mal fragen, ist das eigentlich so? Ich fürchte, da sieht es böse aus. Ich habe den Eindruck, die Menschen sind nie so nervös als 3 Wochen vor Weihnachten. Geschäftsleute überlenkt, Hausfrauen putzen, Gardinen, Böden, Einkäufe machen. Man kann gar nicht mehr recht reden mit den Leuten. Da ist so wenig zu spüren von der Freude der Adventszeit. Gucken Sie mich alle so an, als wenn Sie gar nicht verstehen, von was ich eigentlich rede. Also ich meine, wir haben so jeden Tag unsere Ärger und unsere Kummer und unsere Streitigkeiten. Aber in Adventszeit wird es verstärkt einfach durch die Weihnachtsvorbereitung. Der alte Bodel Schwing hat einmal so eine schöne, wissen Sie, der Gründer von Bethel, hat einmal so eine schöne Predigt gehalten. Bei einem Missionsfest, so im Freien oder was, ein Fest von Lobetal, ist egal. War so ein groß geistliches Volksfest im Freien. Und da sagt der alte Bodel Schwing in seiner Rede etwa so: Lieben Leute, man spricht heute in der Kirche überall von Aktivierung der Laien. Ich will euch, sagt er, ein schönes Amt nennen, das jeder ausüben könnte. Als ich vorhin, sagt Bodel Schwing, auf diesen Festplatz kam, so eine große Wiese, da sah ich am Rand einen kleinen Jungen. Und der hatte sich so ein Häuflein Steine gesammelt und zurechtgelegt. Da sage ich, was soll das denn werden? Warum hast du die Steine gesammelt? Ja, sagt der Junge, da drüben ist ein Tümpel. Und dem Tümpel, da sind so wie Frösche. Und wenn die anfangen zu quaken, da kann kein Mensch mehr ein Wort verstehen von dem schönen Missionsfest. Und darum habe ich das Amt übernommen, dass jedes Mal, wenn so ein Frosch anfängt, dann werfe ich einen Stein in den Tümpel. Da sind sie erstmal wieder ruhig für ein paar Minuten. Und dann fuhr Bodel Schwing fort, und das finde ich einen wundervollen Rat. Er sagte, ich wünschte in jeder Gemeinde, in jedem Verein, jeder Abteilung, in jedem Hause, wäre so einer, der das Amt der Froschbekämpfung hätte. Dass wenn so die Nervosität anfangen will zu quaken und Streit und schlechte Laune und all diese Quäkereien, der dann für Ruhe sorgt, für Stille, für Freude. Das wäre ein schönes Amt, nicht? In dieser Adventszeit. Ja, meine Freunde, ich wünsche uns das, nicht? Dass diese Freude, die über die Adventsgeschichte liegt, in unsere Häuser und Herzen kommt. Werfen sie Steine in die Tümpel, wo die Frösche quaken. Und so wollen wir uns recht anstecken lassen von dieser Freude der Adventsgeschichte. Wir wollen unser Herz auch einfach anstecken lassen. Und dazu wollen wir also diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem jetzt noch einmal betrachten. Wissen Sie, ich predige nun schon 35 Jahre, ungefähr jeden Sonntag. Und da kommt man ja auf die merkwürdigsten Dinge. So habe ich nun voriges Mal den Esel aus der Geschichte herausgenommen und über den Esel gepredigt. Und das haben mir manche ein bisschen übel genommen, gesagt, das wäre doch nur zu weit gegangen. Ich muss euren Unwillen jetzt heute erst recht riskieren, wenn ich aus dieser Geschichte, aus dieser fröhlichen Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, einmal die Kleider herausnehmen möchte, die die Leute auf den Weg gebreitet haben, dass der Herr Jesus drüber reiten kann. Ja, lasst uns die Kleider ansehen, die ausgebreiteten, weggebreiteten Kleider aus der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Ich möchte dreierlei über diese Kleider sagen, oder vielmehr, wenn ich es genau sage, die Kleider haben mir dreierlei gesagt, das möchte ich Ihnen weitergeben. Das erste ist dies. Diese Kleider, die reden von Liebe. Diese Kleider, die reden von Liebe. Ich möchte die Geschichte noch mal eben in Erinnerung rufen. Nicht, da waren die zwei Jünger hingegangen, wie ihn Jesus befohlen hatte, und hatten die Eselin hergeholt. Und als sie gebracht hatten, da haben sie aus einem Obergewand eine Art Sattel gemacht. Und dann, hau ruck, so heißt es, sie setzten ihn darauf. Er ist noch nicht mal aufgestiegen. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Esel steigen soll ohne Steigbügel. Nicht, da hoben sie hoch in Heiland und setzen ihn drauf. Und dann geht's los, unterm Jubel der Jünger. Und dieses Singen und Jubeln der Jünger, Messias, Heil, der wieder kommt, im Namen des Herrn, der messianische Ruf. Dieser Jubel steckt an. Andere rufen mit, schreien mit. Das Geschrei wird immer größer, die Freude immer gewaltiger. Schon steigen ein paar Jungs auf die Bäume und hauen Zweige von den Bäumen und streuen sie auf den Weg. Aber ich muss ja offen gestehen, so Zweige, die sind ja eher schlecht zum drüberreiten, nicht? Und dann fängt einer an und zieht sein Gewand aus, sein Obergewand und breitet auf den Weg. Und das leuchtet den Männern ein und nun fliegt ein Gewand nach dem anderen auf den Weg, dass das Ganze schließlich wie ein zusammenhängender Teppich ist, über den der Herr Jesus hinreitet. Wissen Sie, wenn in Bonn großer Bahnhof ist, da haben sie auch so einen Läufer, den sie immer hinbreiten, nicht? Nun, es gab keine Behörden, die für Jesus großen Bahnhof gemacht haben, und da haben die Leute den Teppich hingebreitet. Auskleidern. Um das zu verstehen, muss man natürlich wissen, dass die Leute damals im Morgenlande nicht so umständlich geschneiderte Röcke hatten wie wir, nicht? Mit Bleistifte drin und was hat man da alles in Taschen. Das hätte ziemlich Komplikationen ergeben. Sondern die Leute im Morgenland haben einfach ein großes, ungenähtes Tuch, das man malerisch umschlingt. Das konnte man gut hinlegen. Und nun, meine Freunde, ich habe im Geist diese Kleider gesehen. Da lagen sie nun. Kostbare Tuche von irgendeinem reichen Mann. Und daneben der geflickte Rock von irgendeinem galiläischen Bäuerlein, das zum Fest nach Jerusalem gekommen war. Bunt gefärbter Rock eines jungen Gentlemans, nicht? Eines jungen Stutzers. Und daneben der 100-mal gewaschen und ausgebleichte Rock eines Kameltreibers. Was macht das für eine Sammlung von Kleidern gewesen sein, nicht? Jedes dieser Kleider erzählt eine Geschichte über einen Träger. Und Jesus reitet drüber hin. Und all die verschiedenen Kleider rufen und reden dasselbe. Herr Jesus, wir haben dich lieb. All diese armen und herrlichen Röcke rufen dasselbe, sprechen dieselbe Sprache. Sohn Gottes, der du die Herrlichkeit beim Vater drangegeben hast, der du uns gleich geworden bist, der du dich in Fleisch und Blut gekleidet hast, der du unser Bruder geworden bist, wir haben dich lieb. Oh, ich höre, wie diese Kleider reden und rufen. O Herr Jesus, Sohn Gottes, der du die Aussätzigen angepasst hast, was keiner war, der du unsere Kinder ans Herz gedrückt hast, der du uns Brot gabst, als wir hungerten, dem das Herz brach, wenn unsere Elenden und Verzweifelten und Besessenen zu dir kamen, der du die Toten aus den Gräbern rufst. O Herr Jesus, wir haben dich lieb. Herr Jesus, der du die Sünder und Zöllner angenommen hast, dem keiner zu schlecht und zu elend war. Herr Jesus, wir haben dich lieb. Darum liegen wir hier im Staube wie Röcke. Versteht, all die Röcke,
die reden dieselbe Sprache. Herr Jesus, wir haben dich lieb. Die Leute, die die Kleider hingelegt haben, meine Freunde, die haben nicht geahnt, dass Jahrhunderte später Theologen, große Gottesmänner, sich verstreiten würden um eine Abendmahlslehre. Sie haben nicht geahnt, dass es mal einen lutherischen reformierten Katechismus geben könnte. Eine griech-orthodoxe Kirche und eine römische und eine evangelische, die sich alle auf diesen Jesus berufen. Diese Leute haben nicht geahnt, dass es, ach, sie haben ja auch keine Ahnung gehabt vom Katechismus und von nichts. Sie werden jeder Konfirmandenprüfung einfach nicht bestanden. Aber sie hatten einen Heiland lieb. Und es steht immerhin in der Bibel, Christum liebhaben ist besser als alles Wissen. Und darum muss es wohl eine große Sache sein, nicht? Und wenn ich es genau betrachte, ist das wahrscheinlich das Herzstück vom ganzen Christentum, dass Christum liebhaben besser ist als alles Wissen. So, und nun muss ich uns fragen, wie steht es denn bei uns? Ach, wir haben viel Wissen. Aber Jesus einfach liebhaben. Die Jünger von Emmaus, nein, nach der Auferstehung sagten, brannte nicht unser Herz. Wissen wir was von brennenden Herzen? Lassen Sie mich nur so ein paar Skizzen von letzten 8 Tagen. Ich sprach in einer höheren Schule. Letzten 5 Minuten habt ihr Fragen, steht einer auf. Ja, nun haben sie doch von Gott geredet. Aber das verstehe ich nun doch nicht, warum sie immer Jesus nennen. Und wer mich nun höre, das habe ich 10.000 Mal gehört, seit ich Pfarrer bin. Ja, wir glauben auch an Herrgott. Aber warum reden sie immer von Jesus? Nach jeder Evangelisation höre ich das. Und dann denke ich, ach, das müsste man den Leuten sagen, da beim Einzug Jesu in Jerusalem. Sagen Sie mal, wir glauben ja auch an Herrgott. Boah, was machen Sie mit Jesus? Was würden die Leute wohl gesagt haben? Die würden gesagt haben, ach, geh schon ab mit deinem Geschwätz. Wir müssen unsere Kleider hinbreiten. Unser Herz brennt für ihn. Entweder brennt oder man kapiert gar nichts. Erklären kann man das niemand, nicht? Wenn er nicht weiß, dass Offenbarung Gottes ist. Glauben Sie weiter an Herrgott, nicht an den nebulosen Herrgott, solange Sie nicht von Jesus wissen. Und dann kommt eine Frau zu mir und klagt über den Krach, den sie mit einer Hausgenossin hat. Ja, sagte schließlich, als Quintessenz. Wissen Sie, ich bin ja christlich erzogen. Ich bin ja christlich erzogen. Boah, ich sehe für einen Ballon aufschwellen. Ich bin ja christlich erzogen. Davon hat die andere keine Ahnung. Ach Gott, christlich erzogen, aber da ist keine Spur darin von dieser brennenden Liebe zum Heiland. Sonst würde sie ihre Kontrahentin lieb haben können, nicht? Ich glaube, ich fürchte, Gott pfeift auf diese Art christlicher Erziehung, wo am Ende nicht mehr ein Hünklein von Liebe zum Heiland rauskommt. Wie steht es bei uns? Ach, unsere kalten, toten Herzen. Wir können sie ja nicht selber ankurbeln, ne? Aber eins könnten wir wenigstens tun. Wir könnten es Gott in der Stille heute sagen. Herr, diese Leute hatten dich lieb. Und die hatten weniger Grund, dich lieb zu haben als ich. Denn die wussten noch nichts von deiner größten Tat, von deinem Kreuz. Davon weiß ich, dass du für mich gestorben bist und ich bin so tot. Vielleicht sagen sie es Gott mal. Herr, erbarm dich doch über mein armes, totes Herz. Ich schäme mich so, dass diese Leute, die so wenig wussten, dich brennend lieb hatten. Davon reden diese Kleider. Und bei mir ist so wenig Liebe. Das ist das Erste, was die Röcke mir sagten, diese Kleider. Und sie breiteten die Kleider auf den Weg. Diese Kleider reden von Liebe zu Jesus. Und nun das Zweite. Diese Kleider, die da in Staub gelegt waren, die haben einen geheimen Sinn. Das muss ich Ihnen jetzt erklären. Und es liegt alles daran, dass Sie das mitkriegen. Da geht es um ihre Seelenseligkeit. Diese hingebreiteten Kleider haben einen geheimen Sinn. Einen geheimen Sinn, den die Leute selber nicht kapiert haben. Den haben sie selber damals noch nicht verstanden, den sehen wir erst nachträglich. Ich möchte das erklären. Sehen Sie, der Herr Jesus ritt da über diese Kleider weg, schnurstracks nach Golgatha, zum Kreuz. Wenige Tage später war gekreuzigt. Und dort am Kreuz, wie er angenagelt war, hat der Sohn Gottes uns etwas erworben. Das nennt die Bibel Gerechtigkeit vor Gott. Gerechtigkeit vor Gott. Und sehen Sie, die Bibel vergleicht diese Gerechtigkeit vor Gott oft mit einem Kleid, mit einem Gewand. Ich will Ihnen eine Stelle sagen, die entscheidend ist. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und jetzt kommt mit dem Rock der Gerechtigkeit mich gekleidet. Mit dem Rock der Gerechtigkeit mich gekleidet. Sehen Sie, solange wir blind sind, von Natur sind wir blind wie kleine Katzen, wenn sie zur Welt kommen. Von Natur sind wir innerlich so blind. Manche sterben drüber und sind nie sehend geworden. Oh Gott, erbarme sich über uns. Solange wir blind sind, bilden wir uns ein, das Kleid unserer eigenen Gerechtigkeit wäre gut, wäre schön, wäre recht. Wir gefallen uns selber mit dem Kleid unserer eigenen Gerechtigkeit wie ein Konfirmand, der zum ersten Mal lange Hosen kriegt, nicht? Und sich bezaubernd findet. Und so finden wir uns von Natur recht. Im Kleid unserer eigenen Gerechtigkeit. Aber fragen Sie mal in der Stille den lebendigen Gott, was denkst du über mich? Man muss nur mal 5 Minuten still werden und fragen, was denkt Gott über mich? Fragen Sie es mal so im Licht der 10 Gebote. Dann geht Ihnen auf, dass das Kleid Ihrer Eigengerechtigkeit nicht taugt. Dann verstehen Sie ein anderes Bibelwort, wo auch die Gerechtigkeit mit dem Gewand verglichen wird. Da heißt in der Bibel, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Also das Wort unflätig kennen wir kaum. Wir würden sagen, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Gewand. Meine Freunde, lassen Sie uns unsere eigene Gerechtigkeit, mit der man vor Gott nicht leben und nicht sterben kann, vor Jesus in Staub werfen, wie die Leute ihre Gewänder hinwerfen. Legen Sie gleichsam vor seine Füße das Kleid ihrer eigenen Gerechtigkeit hin. Es taucht nichts, es ist zu nichts anderem wert, als dass sie es in Staub werfen. Es ist zu nichts anderem wert. Da hilft auch, wenn ich Ihnen das deutlich machen soll, keine Selbstreinigung. Wie höre ich überall diese Versuche, selber das Kleid seiner Gerechtigkeit zu waschen. Da heißt es, ja, aber ich habe es doch so gut gemeint. Da kann man ja 10.000 Kriegsgefangene erschossen haben. Da sagt er vor Gericht, haben Sie das gut gemeint, nicht? Ich habe meine Pflicht getan. Hören Sie diese Selbstreinigung? Oder es kommt alles auf den guten Willen an und dann kann man sich auf den zweiten Teil vom Faust schließlich berufen, nicht? Wer steht streben, sich bemüht, kommt alles auf den guten Willen an. Oder andere sind ja viel gottloser als ich. Immerhin und so. Ah, liebe Freunde, unsere Gerechtigkeit vor Gott ist wie ein beschmutztes Gewand. Und ich möchte Ihnen raten, das ist eine schöne Adventsbeschäftigung. Werfen Sie das Gewand Ihrer eigenen Gerechtigkeit zu den Kleidern, die Leute vor Jesus in den Staub geworfen haben. Das Beste, was wir tun können. Er schenkt uns, dafür ist er gestorben, er schenkt uns eine andere bessere Gerechtigkeit. Aus Gnaden. Es ist die tiefste, herrlichste Glaubensweisheit. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Und Freunde, es ist so furchtbar, wie ich das erst kapieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir unsere eigene Gerechtigkeit vor den Augen Gottes dahin bis den jüngsten Tag, oder wir werfen unsere Gerechtigkeit weg und empfangen im Glauben das Kleid der Gerechtigkeit, die er uns erworben hat. Dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und wie wichtig das ist, das hat der Herr Jesus uns mal selber klar gemacht durch eine Geschichte, durch ein Gleichnis. Muss ich Ihnen eben erzählen. Da war mal ein König, der machte ein großes Gastmahl und lud alles Volk dazu ein. Sie sagen, das gibt's doch gar nicht. Doch, in meiner Jugend war der König von Siam in Homburg und vor der Höhe und da lud er ganz Frankfurt ein. Das war ein tolles Fest. Da war ungefähr Frankfurt betrunken, ne? War schlimm. Nun, der Herr Jesus sagt, so ein King kam da an, so ein König und lud also alle Welt zum Großfest ein. Alle konnten kommen. Riesige Festhallen wurden gebaut. Und nun kam alles an. Wer wollte? Der kümmerlichste Bettler. Stinkendes Trollche konnten kommen. Und am vor der Festhalle, da musste jeder sein Gewand abgeben und bekam ein königliches Festgewand. Und als das Fest auf der Höhe ist, so erzählt Jesus, geht der König durch die Festsäle. Und dann sieht er einen, der hat das königliche Festgewand, das er geschenkt bekam, nicht. Er hat es zurückgewiesen. Er hat gesagt, brauche ich nicht. Mein Anzug ist gut genug. Ich habe meinen besten Sonntagsanzug angezogen. Mein, ich tue recht und scheue niemand Sonntagsanzug, der ist gut. König sieht den Mann, der nicht im königlichen Festkleid ist und ruft die Diener, packt ihn, ich erzähle, wie Jesus sagt, und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Verstehen Sie das? Im Reiche Gottes, hier, kann keiner sein, der das Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit tragen will. Das können sie tragen, aber sind sie ausgeschlossen vom Festmahl Gottes, ausgeschlossen vom Reiche Gottes. Darum ist das so wichtig. Wer am Tische Gottes sitzen will, der muss sich von Jesus die Gerechtigkeit schenken lassen, die nur Menschen kriegen, die sagen, ich habe gesündigt, fort meine eigene Gerechtigkeit. Warum verteidigen wir unser Leben? Warum rechtfertigen wir uns? Warum gehen wir nicht zum Heiland und sagen, ich habe gesündigt, fort mit der eigenen Gerechtigkeit? Ich will es hinwerfen zu den Kleidern, die die Leute in den Staub werfen. Christi Blut und Gerechtigkeit, dass ich das Festkleid, das ich anziehen will im Glauben. Nicht ist der tiefe Sinn hinter dieser Geschichte. Da fliegen noch viele Röcke dazu. Zu den Kleidern, die da im Staube lagen. Nee? All die, die erkannt haben, meine Gerechtigkeit ist nichts. Herr Jesus, schenk mir das neue Gewand deiner Gerechtigkeit. Und lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Wir wollten diese Kleider ansehen. Sie sprechen von der Liebe. Sie haben einen geheimen Sinn. Sie sprechen von anderen Kleidern, von den Gerechtigkeitskleidern. Und jetzt möchte ich noch mal zurück zu der Geschichte und Ihnen als drittes, können wir noch, die bedenkliche Seite dieser Geschichte zeigen. Sehen Sie die bedenkliche Seite. Sehen wir die Sache nochmal vor uns. Einzug Jesu in Jerusalem. Der Esel schreit über Teppiche. Das Volk jubelt. Jungs werfen Palmzweige auf den Weg. Gelobt, der kommt im Namen des Herrn. Schön, ne? Einfach schön. Liebe spricht aus den Kleidern. Sie haben die geheimen Sinn, so soll unsere schlechte Gerechtigkeit hingeworfen werden. Schön. Aber die Geschichte hat auch eine bedenkliche Seite. Ich stelle mir vor, da ist ein Mann, reicher, etwas dicklicher Mann, so meiner Statur. Der hat auch sein Gewand dahin geworfen. Bester Sonntagsanzug hat er angezogen, weil er zum Fest nach Jerusalem zog. Na, und nun geht er neben Jesus her, ganz voll Freude. Noch einmal kommt ein Junge nach und sagt, das ist ja ihr Gewand hier, nicht? Hinten die Jungen schoben das Auge und brachten es den Leuten. Und da bleibt er stehen und guckt seinen schönen Sonntagsanzug an. Au, sagt er, was meine Frau jetzt wohl sagt. Nicht? Der war völlig verdreckt. Und vielleicht hat der Hut des Esels auch noch so ein Loch reingehauen. Genau da, wo man es nicht gut verbergen konnte. Ach, egal, sagt er. Dieser Heiland, der kommende Messias, der ist auch ein Gewand wert. Und dann schlägt das ein bisschen aus und legt sich's um und geht davon. Und denkt, da habe ich richtig mitgemacht. Ich habe einem Heiland meinen Sonntagsanzug geopfert. Und ahnt nicht, dass das viel zu wenig ist. Viel zu wenig. Denn der Herr Jesus will nicht Kleider, das genügt ihm Hilfswerk. Der Herr Jesus will mehr. Der Herr Jesus will nicht Kleider, sondern Menschen. Er will dich und mich. Es geht im Evangelium ums Ganze. Er ist am Kreuz gestorben und hat für uns die unlösbare Schuld bezahlt, damit er uns loskaufte für Gott. Ihr habt mal den Katechismus gelernt, zweiten Artikel. Da wird alles von Jesus aufgezählt, dafür erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode, wissen Sie? Und wie heißt dann? Auf, dass ich sein Eigen sei. Nicht mein Rock, ich. Mein Rock auch, das kommt noch nicht mehr. Ich sein Eigen sei. Meine Freunde, hier ist der haarscharfe Unterschied zwischen Christsein und Christlichsein. Es ist so viel christlich unter uns, dass man langsam jetzt die Grenzen ziehen muss. Christlich sein ist auch noch ein breiter Weg, der in die Verdammnis führt. Christsein ist der schmale Weg, der zum Leben führt. Und hier ist die haarscharfe Grenze. Wir sind eine sehr christliche Versammlung. Nicht nur eine christliche Versammlung, wir sind keine atheistische Versammlung. Und Sie alle miteinander, wir haben schon ganz schön vor Jesus hingebreitet. Wenn nicht gerade unsere Röcke, vielleicht auch unsere Röcke, die wir am Hilfswerk gestiftet haben, nicht? Nachdem wir es nicht mehr tragen konnten im schönen Westdeutschland, haben wir es doch am Hilfswerk gegeben für den Osten. War auch schon etwas, nicht? Oder was haben wir für großartige Opfer hier für Jugendarbeit, muss ich wirklich anerkennen. Wir haben Jesus eine Menge hingebreitet. Und Zeit, Sie sind immerhin heute Morgen aller Frühe aufgestanden, um 8:30 zum Gottesdienst zu kommen, nicht? Da kann man ja überhaupt kaum wach bleiben so früh am Morgen, nicht? So in meiner Wallautstraße schläft und für alles aus um die Zeit. Und Sie sind da. Wir haben Jesus eine Menge hingebreitet. Und das ist gut, das ist schön. Aber meine Freunde, es geht entscheidend um was anderes. Es geht um uns selbst. Das ist ein Schritt, dass ich selber mich hinlege. Da reißen krachend so und so viele Bindungen kaputt. Das ist in Ihrem Leben geschehen. Wollen Sie nicht dieses Jahr richtig Advent feiern? Das wäre eine selige Adventszeit, wenn aus unserem Gottesdienst Menschen aus all der christlichen Halbheit herauskämen und wirklich Christusangehörige, Christen würden. Ich will schließen mit einem Satz aus dem Weihnachtslied, der heißt so schön: Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Und nun wollen wir beten. Ich lag in tiefer Todesnacht. Du wurdest meine Sonne. O Herr, nun gib, dass unser Herz auch lebendig wird aus dem Totenstein und dich einfach lieb haben kann. Und gib uns doch Erkenntnis des Heils, was das Kleid deiner Gerechtigkeit ist. Und schenk uns, ehe wir dahin fahren, dass unser Leben dir gehört, dir, dem Erlöser. O Herr, du rufst uns nicht in Tyrann. Du hast ja selber dich für uns geopfert. Wie sollte unser Leben nicht dir gehören? Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 6, den vierten. Segen singen wir das Adventslied, Anhang 60, Vers 1. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich.